SWR Kultur Hörbuch.
Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 7.
14. Es stieß diese Darbietung in mir etwas an, das in harmonische Schwingung geriet, das stumm geharrt hatte, just solchen Anklangs, und nun anschwoll zur Stimme der Inspiration. Da war wieder jener Kitzel, den einst das gemeine Uhrenbild meiner Kindheit wachrief, in seinem völlig unzulänglichen Versuch, das große Vergängliche selbst nachzubilden und zu erfassen, also das Leben. Die Erinnerung an das Schauspiel der Automaten wirkte zweierlei in meinem Gemüt. Da war zunächst der Eindruck der drei Maschinenwesen höchst selbst, von denen mich die zwei Musikanten letztlich enttäuschten, da sie bei aller weit überlegenen Kunstfertigkeit doch vom Prinzip nicht näher an wahrhaftem Leben mir schienen, denn jener blecherne Fischer einst in der väterlichen Stube. Die Ente jedoch war etwas anderes. Die gab eine Ahnung, dass die Uhrmacherei durchaus auch ins Innere zu dringen, nicht nur den Anschein, sondern das Wesen wiederzugeben vermochte. Noch freilich war auch dies lediglich Imitation, war diese artifizielle Verdauung ohne jeglichen nährenden Zweck. Doch was, wenn man den Grad der Nachahmung weiter und weiter verfeinerte? Wie verschwindend vermochte die Unterscheidbarkeit werden, ohne letztlich zu einer wahren Verwandtschaft der Wesenheit anzuwachsen? Die zweite Wirkung der Darbietung aber war gleichsam der ersten spiegelverkehrt. Sie verdankte ich dem widerwilligen Zeremonienmeister, der seinen eingeschliffenen Vortrag nicht minder abspulte wie eine bloße Vortäuschung von Leben, ohne den Hall eines mitvollziehenden, gar ursprunggebenden Geistes. Dies war mir die größere Erkenntnis, wie sehr das Lebendige seinerseits sich oft anzunähern vermochte der unvollkommenen Mechanik. Was, wenn der Gottesfunke gar nicht so hell loderte, selbst in seiner heiligsten Kreatur? Was, wenn so ein Impressario, allemal in der Monotonie seines Monologs, tatsächlich nicht wesensfremd war seinen hölzern, metallenen Schützlingen, auch er nur ein herunterlaufendes Aufziehwerk? Was also, alles zusammengenommen, wenn zwischen Leben und Scheinleben, wenn zwischen beseelt und unbeseelt keine solch Unüberbrückbarkeit herrschte und der Weg von beiden Seiten im Begriff war, sich aufeinander zuzubewegen? Es hätte dieser Gedanke keine fruchtbarere Zeit zu finden vermocht, denn just jene Wochen, und zwar gerade, weil mich die Begegnung mit der Grafentochter fortlockte von meiner Werkbank. Ich denke, ich sprach euch bereits oft genug von meiner Maßlosigkeit, dass es euch nicht groß wird Wunder nehmen. Schnell hatte ich den Entschluss gefasst, dass ich's drauf ankommen lassen wollte und die vermeintliche Herausforderung in Amaliens flüchtigem, doch so tiefen Blick erwidern. Mit Mut allein, gleich wie groß, war da freilich noch nicht viel gewonnen. Denn um meiner Göttin unter die Augen zu treten und ihr mein Herz zum Brandopfer anzudienen, musste ich ihr zunächst ein neues Mal begegnen. Weshalb ich freilich das erste und einfältigste tat, das mir in den Sinn kam. Ich postierte mich, wann immer mich nicht die Pflicht in Werkstatt und Haus meines Meisters hielt, vor dem Stadtpalais des Grafen. Was ich damit bezweckte, ich vermag es nicht recht zu sagen, denn blicken lassen durfte ich vermeintlich schändlich Verjagter mich dort selbstverständlich nicht. Und noch undenkbarer war's, hier selbst der Tochter des Hausherrn unter die Augen zu treten, gar ein Wort an sie zu richten, sollte ich sie beim Verlassen des Palais tatsächlich abpassen. Die noch überzeugendste Erklärung gebe ich von heutiger Warte. Mich trieb auf jenen Posten gerade seine Aussichtslosigkeit. Denn sie gewährte Detente zwischen den Resten meiner Vernunft und dem Rausch meines vermessenen Begehrens. Meine Ratio war es zufrieden, dass mir hier jede Erwartung einer tatsächlichen Konfrontation mit Amalia und somit zugleich die gewisse Enttäuschung und Beschämung vorenthalten blieb. Meine verzehrende Sehnsucht aber durfte hier einen Scheit auf ihr Brennen legen, den Docht ihrer Laterna Magica höher drehen und sich gefallen in der Rolle des Unerhörten, des tragischen Verehrers. Denn die räumliche Nähe zu meiner sinnlos Angebeteten steigerte nur umso mehr den Kitzel der Ohnmacht. So allvereinnahmend aber ist nicht einmal die größte Schwärmerei, dass sie Tag um Tag und Minute den Blick auf das immer gleiche Mauerwerk zu füllen, die Brust eines im Häuserschatten schlotternden Leibes zu wärmen vermag. Meine Gedanken begannen abzuschweifen, sich ihre eigene Beschäftigung zu suchen. Zunächst schickten sie sich an, einem weniger duldsamen Sancho Panza gleich, mich armseligen Don Quixote immer häufiger mit der Frage zu löchern, ob es denn gar keine klügeren, aussichtsreicheren Wege gäbe, unserer Dulcinea gegenüberzutreten, was ich mit immer größerer Mühe abschmetterte. Doch wann immer mein Geist dieses fruchtlosen Zanks müde ward, schlich sich nach und nach der eine, unerwartete Nutzen meines Schwärmerstreichs ein, eben, dass er mich aus der Werkstatt entführte. Jene Stunden, die ich mir nun als ungewollte Palastwache vertrieb, hätte ich sonst, wenn ich mich nicht mit Ferdinand zusammen verlustierte, nach vollbrachtem Tagwerk aus freien Stücken an der Werkbank verbracht, im recht kleinmütigen Mühen meiner wahren Kunst und Meisterschaft, jenen hochfliegenden Träumen, mit welchen ich nach Wien marschiert war, endlich auf die Sprünge zu helfen. Weiz gestattete mir nach Feierabend mit seinen Werkzeugen und abgefallenen Materialien zu betreiben, was er als meine Grillen, meine bloßen Divertissements betrachtete. Und ich muss gestehen, zu jener Zeit mit Recht. Zum zweiten Schöpfer hatte ich mich aufschwingen wollen und war doch vorerst ein besserer Spielzeugmacher. Am stolzesten war ich von meinen groben Versuchen noch auf einen kleinen Priester aus Blech, welcher den römischen Ritus in seinen Gebärden ergötzlich weit zu imitieren verstand. Er konnte einer imaginären Messinggemeinde das aufgepinselte Antlitz zu- oder abwenden, konnte die Arme heben und senken zum Spenden mechanischen Segens, die Hände legen an eine scheinbare Bibel auf einem Miniaturpult zur Lesung, das Tabernakel hochrecken und Gesten vollführen, als gieße er Wein ein und teile Hostien aus. Mein jüngstes Werk aber zu jener Zeit war ein etwa handhohes Blechmännchen, welches, solange seine Aufziehfeder abschnarrte, mit klapperndem Schritt im Kreis einherstapfte, bis seine Glieder einmal mehr stolperten und es zu strampelndem Fall brachten. Ein schmerzlich treffendes Abbild meiner selbst und meiner stolpernden Lebensbemühungen. Man hätte also meinen mögen, dass mir mein ganzer prometheischer Eifer erkalten musste, nun, da ich mein minderes Werk mit ernüchternder Distanz betrachtete. Doch das Gegenteil war der Fall. Hier fand ich nach langer Zeit mein Genie wieder befreit von den Schließeisen der Wirklichkeit. Die notwendige Um- und Auseinandersetzung meiner hochfliegenden Visionen in und mit verkantender, öliger Wirklichkeit hatte auf Dauer meinen Blick gesenkt und verengt aufs Schnöde und Greifbare, nur mehr sinnend auf die Lösung pragmatischer Hindernisse. Es war schwer, von Maschinen zu träumen, welche menschengleich umherwandelten, während einem allein die Konstruktion eines knieartigen Gelenkes schlaflose Nächte bereitete. Je länger ich jedoch in der Gasse vor dem Stadtpalais ausharrte, wo das Gemäuer rundum nur mürrisch und zäh die Kälte des Winters aufgeben wollte, so dass der Geist gern den fröstelnden Leib floh, je mehr vermochte ich frei vom Joch der Verwirklichung wieder aufs Ganze und Grundlegende zu schauen. Während ich noch selbst, den Kragen hochgeschlagen gegen kalten Hauch und gräfliche Blicke, in der Gasse die immer gleiche Bahn auf- und abstarkste, bewegt von der Triebfeder meines Begehrens, Da schweifte mein Blick auf zu dem Streifen abenddunklen, lenzverheißenden Himmels, welcher über meiner selbst wie den starren Garden prangte. Und in der vermeintlichen Leere dieser Stunden, dieses Orts, vernahm ich den Nachklang der Darbietung Vaucorsons. Ich meiner selbst hätte kaum guten Gewissens behaupten dürfen, dass jener mein Antlitz tragender Leib, welcher schlotternd vor dem gräflichen Palais einherstapfte, beseelt sei. Zu fern von ihm flog mein Geist nach wenigen Tagen durch die Sphären der Vorstellung. Wo ich zuletzt mühsam an der erkaltenden Schlacke meiner prometheischen Pläne herumfeilte, war hier endlich wieder der Funke ins trockene Stroh meiner Schwärmerei gefahren. Gleich wie es in der Liebe oder treffender im Begehren ungleich wohlfeiler und erhebender war, sich das bloße, selbstverfertigte Bild einer Götzin auf den Herzensaltar zu stellen, statt all dem Fehl, Eigensinn und der Anderheit eines wahrhaften Menschen zu begegnen, so gefiel ich mir in meiner Kunst wieder besser als Schöpfer erhabener Einbildungen, denn als Stümper an der Werkbank. Schon standen die Traumgesichte meiner allmächtigen, ruhmreichen Zukunft mit vollster Gewissheit wieder vor meinen Augen. Bloße lästige Selbstverständlichkeit waren die Schritte zu ihrem Erreichen. Abgetan sogleich mein begonnenes Werk, dessen Fehler mir auf einmal ganz offensichtlich erschienen und so tiefgründend, dass mir das Ganze unrettbar schäbig ward und keines weiteren bemühenswürdig. Ich war zu jung, zu sehr gefangen in meiner Eingebildetheit, um zu erkennen, wie sehr ich einem Kreislauf aufsaß, dem all meine Vorhaben wieder und wieder unterlagen. Vom Feuer des Beginns, welches mich geradezu verschlang mit seinen Versprechungen, über die zehrende Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, das zunehmende Abkühlen durch die Anstrengung der Arbeit, bis schließlich zur Asche, in welcher unvollendet das Werk und die daran gesetzten Hoffnungen erstickten. Zu jung war ich, um zu begreifen, dass ich nie wahrhaft brannte für die jeweilige Aufgabe, sondern für die Fantasie, was das Gelingen bedeuten würde für mein Leben, dass ich recht eigentlich mich entzündete an dem Gedanken, das Vollbringen würde mich aus allem entheben, alle Unzufriedenheit stillen und mich zu einem neuen, anderen Menschen verwandeln, in dessen Haut ich mich wohler fühlte. Alles Werk sollte in Wahrheit mir dienen. Und ich verlor zunächst die Freude, dann mein Interesse daran, sobald es mich zu seinem Diener machen wollte, sobald es mir Geduld und Demut abverlangte, mir weder Glück noch Zufriedenheit als Lohn versprach, sondern Zweifel und Mühen. Und wenn es vollends darauf beharrte, dass, wenn es mich überhaupt zu einem anderen mache, dann vielleicht nicht zu einem besseren. Erst später sollte ich lernen, mich einem Werk zu unterwerfen, ihm Treue zu schwören und zu halten, durch all die Stunden, welche es mir abverlangte, an zähem Schaffen, ohne unmittelbare Ergötzung oder Erfüllung, ihm alles zu opfern, was es benötigte zur Vollendung nach seinem eigenen Anspruch. Sollte lernen, mich von meiner Begabung nicht erheben zu lassen und sie nicht als Auszeichnung misszuverstehen vor und über die Menschen, sondern mich zu erniedrigen vor der Kunst und anzunehmen ihren Auftrag. In jenen Tagen jedoch ließ sich mein flatterhaft in den Höhen des Stolzes taumelnder Geist von jeder neuen Versprechung des Ruhmes und eines Geniestreichs verleiten, das zuletzt gefasste, mühsam gewordene Vorhaben aufzugeben und zu verstoßen. Und wie ich da gleichsam innerlich mein bisheriges Werk mit einem entschlossenen Streich in den Kehricht fegte, wirkte eines der armseligen, verstoßenen Stücke doch noch eine erste und letzte Transsubstantiation all jener halbgeformten, schwadenhaft geahndeten Gedanken, welche mein Hirn durchwaberten. Weniger einem Maler galanter Szenen ähnelnd oder dem Autor eines gewagten Liebesdramas, sondern eher einem Mathematikus vom Schlage eines Pascal, machte es sich meine Einbildung zur Aufgabe, gleichsam einen Katalog zu erstellen aller nur denkbaren Konstellationen für ein Wiedersehen zwischen meiner Angebeteten und meiner selbst. ein ums andere Item ward da verworfen, weil es zwar als kühner Traum seinen Reiz haben mochte, doch im fahlsten Strahl der Mittagsvernunft zerstob wie Feenspuk. Ich schob uns beide, schob alles erdenkliche weitere Figurenpersonal in immer neue Situationen, wechselte mal um mal den Prospekt, vor dessen Hintergrund sich die Arrangements abspielten. Und stets stand etwas quer zur Plausibilität. Im Stadtpalais des Grafen durfte ich mich freilich nie wieder blicken lassen. Und eher würde ich ins tiefste Afrika gelangen, denn unter die kaiserliche Hofgesellschaft. In die Lokalitäten jedoch, in denen ich mit Ferdinand zu verkehren pflegte, würde wiederum sich Amalia niemals verirren. Ihr irgend beim Flanieren in oder vor der Stadt aufzulauern, hätte mir bestenfalls ihren Anblick aus der Entfernung beschert oder den Furor der Anstandsdame, wenn nicht bedrohlicherer Ordnungskräfte. Und bei den großen Versammlungen des Volks, den Märkten, Fürstenfeiern, Feuerwerken, Prozessionen, Hinrichtungen, wäre ich zu sehr aufs reine Glück angewiesen, ob Amalia dort selbst erschiene, ich sie in der Menge entdeckte und mir's gelänge, einen Weg zu ihr zu bahnen. Und selbst wenn es gelänge, so abermals mit der gewissen Aussicht auf keinen höheren Erfolg, denn stumm und unerkannt aus der Halbferne meine Götzin anzustaunen. Wann immer diese Narrenbilder sich aber für eine Weile erschöpften, wand sich mein Sinnen und Trachten in nicht minder ausweglosen Schlingen, ein würdiges Werk für meinen Schöpfereifer zu küren. Etwas, das alle leeren Vocations aufgriff und sie übertraf, das nicht lediglich des Menschen äußere Gesten nachäffte, sondern eine Ahndung gab seiner inneren Bewegtheit, das ähnlich von Empfindung zeugte wie die Musik, jedoch weniger bloßen Spieldosen, Orgelwalzen verwandt, etwas Nachbildbares, das den belebten Wesen so eigen war wie die Verdauung, doch von edlerer Anmutung. Und da war's. Und was macht's, wenn ich dies womöglich mehr aus Gefallen an einer runden Geschichte schöpfe, denn aus getreuem Gedächtnis? Da also war's, dass mir gleichsam der kleine Blechpfaffe noch einmal zuwinkte aus dem Haufen an Unrat, unter welchen ich ihn gewischt, und mir eine Eingebung schenkte. Denn welche Sache mangelte ihm vor allem? Schied ihn mehr von jedem wahren Priester denn seine metallene Starrheit? Nun, es war, was seine heilige Schrift als Alpha predigte, und war, weshalb der Blechgeistliche nie zu predigen vermochte. Am Anfang war das Wort, und eben jenes hatte ich ihm nie eingehaucht. Was aber, wenn ich nun just den gegenläufigen Weg beschritt, wenn ich zunächst ohne jeglicher äußerer Menschenähnlichkeit eine Maschine schuf, welcher das Sprechen gegeben war? Wenn ich einen mechanischen Weg fände, eine Stimme erschallen zu lassen, welche, wäre man ihrer Quelle nicht ansichtig, jedermann als beseelt scheinen musste. Kaum hatte dieser Einfall in mir zaghaft aufgeleuchtet, stand plötzlich alles in Helle und Klarheit. Es gibt Ideen, da ist einem, als wäre mit einem Ruck die ganze Welt auf eine neue Bahn gehebelt. Da ist mit dem ersten Liedschlag schon jeder Zweifel fort und die Hingabe besiegelt, die Idee zur Wirklichkeit zu machen, gleich was und wie lange es dazu verlangt. Ebenso verhielt sich's mit jenem Auftrag, einen Apparat zu ersinnen, erbauen, welcher zu sprechen vermochte. Wohl aber, weil mir der Spielzeugpfaffe in den Sinn gekommen war, fand auch die zweite, meine gedankenplagende Sucherei ein Ziel. Und es wirkte Amalia eine weitere Bekehrung, gleich einer wahren, die Heiden auf den Weg des Herrn führenden Heiligen. Denn sie machte mich vom bloßen Götzendiener zu einem fleißigen Kirchgänger. Es hat viel mehr nicht gefehlt, und ich hätte das gesamte Unterfangen als reine Schwärmerei belassen. Ein ergiebiges Sujet für Tagträume, doch nicht wert, die Peinlichkeit, es in die Wahrhaftigkeit hieven zu wollen, und dabei kläglich zu scheitern. Doch da, und es mag sogar in der Zeit um Pfingsten gewesen sein, kam jene kleine Epiphanie über mich. einen Ort gab's, an welchem ich Amalia täglich wusste und an welchem vorgeblich die Menschen gleich genug galten, dass einige Worte eines niederen Handwerksburschen an eine Grafentochter möglich und geduldet sein mochten. Ich hatte mein Vertrauen zu setzen nicht auf Gott selbst, sondern auf seine irdischen Gotteshäuser. Wie viel wahre Frömmigkeit in Amaliens Herzen wohnte, vermochte ich freilich nicht zu sagen. Doch war ich mir des Eifers des Grafen mehr denn gewiss, bei Hofe emporzukommen. Und da galt's in den Augen der Kaiserin, ein gottesfürchtiger Christenmensch zumindest zu scheinen. Weshalb ich weder an seiner tadellosen Observanz täglicher Andacht zweifelte, noch daran, dass er diese nicht an verborgenem Hausaltar hielt, sondern in repräsentativerer Form und mit seinem Hausstand im Gefolge. Nun mag's innerhalb der Stadtmauern Wiens mitunter eng geworden sein für die Menschen, welche man neben und übereinander pferchte, dass einen der Verdacht beschleichen mochte, man sinne hier lediglich noch auf eine Methode, auf jegliche Gassen zwischen den Behausungen zu verzichten. Für den Herrn jedoch fand sich immer Platz. Und wenn die Herren Theologen Unrecht haben sollten mit der Allgegenwart Gottes, dann muß dem Allmächtigen in der Kaiserstadt die Entscheidung schwer gefallen sein, welche der Aberdutzende ihm errichteter Stätten er mit seiner Anwesenheit beehren wollte. Entsprechend übergroß war die Auswahl an Kirchen, die sich einem Grafen von B. zur Andacht anbot. Doch ich benötigte lediglich einen heiligen Sonntag der klugen Lauer, des flinken Verfolgens der gemächlichen gräflichen Kutsche, und ich hatte ausfindig gemacht, wo meine Göttin ihre Andacht hielt. Es war die Kirche St. Anna.
15. Mit dieser Erkenntnis sollte mich nun eine unerwartete Frömmigkeit anfallen. Meister Weitz, seine Gemahlin und Ferdinand kannten mich als eher lässlichen Kirchgänger, der selten außer Sonntags und der hohen Festtage zu Ehren des Herrn, der Mutter Gottes und der uns näher verbundenen Heiligen die Betbank drückte und keineswegs wählerisch war, solange eine Kirche nur rechtgläubig war. Ich vermag nicht zu sagen, ob mein diesbezüglicher Wandel für meine drei Hausgenossen begreifbarer, glaubhafter ward durch den fadenscheinigen Vorwand, welchen ich mich zu finden bemüßigte. Mir kam dabei gelegen, dass in jenen Tagen ein Brief eintraf des Vaters, dessen Eifer hatte ich des Öfteren geschildert, und während seine Epistel in Wahrheit nichts anderes enthielt, denn trockene, knappe Kunde von wenig erheblichen Ereignissen in der Heimat und ein mahnendes Erkundigen nach meinen Fortschritten und meinem Befinden, war es mir ein leichtes, die Entschuldigung für meine Bekehrung hinzuzudichten. Der Vater habe größte Sorge geäußert um mein Seelenheil, erzählte ich beim Abendbrot. Er habe mir auseinandergesetzt, wie viel sektiererischer Irrglaube doch in Wien mancherorts gepredigt würde und wie nachlässig ich es doch hielt mit meinen Pflichten vor Gott. Ich habe mir seine Gründe zu Herzen gehen lassen und sei als guter Sohn wie reumütiger Christ zu Gehorsam und Besserung gleichermaßen entschlossen. Kurz, ich bat Meister Weitz um Entschuldigung und Erlaubnis, dass ich von nun an allmorgendlich vor Beginn meiner Arbeit und mittags anstatt der Mahlzeit eine weiter entfernt gelegene Kirche aufsuchen wolle, nannte ihm jedoch eine andere, welche bekannt war für ihre Strenge der Auslegung. Weitz gewährte mir's, und so begann ich mit jener Anbetung, welcher in Wahrheit kein Antrieb ferner lag, denn Gottgefälligkeit. Dass ich mich bereits morgens in das Gotteshaus begab, war freilich bloße Tarnung. Da fanden wir niederen Stände uns unter unseresgleichen und den Schülern des Konvents, während die Adligen sich noch in den Daunen räkelten. Doch falls Weitz ahndete, dass mich keineswegs die Liebe zu Gott bewegte, so sollte er wenigstens meinen, ich sei für irgendeine Dienstmagd entflammt. So also zog ich im unverbrauchten Licht der aufgehenden Sonne durch die Gassen und mischte mein munteres Pfeifen unter das vielstimmige Konzert der Stare und Kanaris aus den Vogelkäfigen, welche die Leute vor ihre Fenster gehängt. trat schließlich durch die schmale Seitenpforte in die Frühlingskühle der Kirche und nahm Platz in einer der hinteren Reihen, um die Morgenandacht über mich hinwegsäuseln zu lassen, ohne dass von ihr mehr in meinen Geist vordrang, denn eine umrisslose, monotone Geborgenheit. Denn meine Gedanken weilten dort, wo sie seit dem Aufstehen immer zu waren und sich davor schon in meinen Träumen befanden, bei ihr. Ich will nicht ketzern gegen den Triumph Christi über die Dämonen, doch mit meiner Besessenheit hätten wohl selbst die Teufelsaustreiber der einen heiligen Kirche ihre liebe Not gehabt. Was mit dem ersten Blick der Grafentochter in mich eingefahren war, hatte so völlig Besitz von mir ergriffen, dass es sich keineswegs duckte vor den Heiligen. Ihr irrt, wenn ihr meint, wenigstens ab und an hätte das Schweigen meines Blicks in das lichte Deckengewölbe doch auch meine Gedanken erheben müssen. Im Gegenteil. Meine Gedanken zerrten herab, was an gepinseltem Himmlischen über mir prangte, in aller Frische und Fülle der Farben, welche die vorigen Verheerungen des Kirchenbrandes übermalten, und entkleideten es bis aufs nackt Menschliche. Denn wenn ich da so saß, im warmen Dunkel des Holzes und des roten, von Adern durchzogenen Marmors, wie in einem Mutterbauch, und aufschaute zum weiß-goldenen Strahlen des Stucks und der bunten Helle der wolkenbetronten Visionen, was sah ich da? Was sah ich bei aller Beteuerung und Betonung der lilienweißen Reinheit, der Unbeflecktheit, der Sündenferne? Was sah ich, wenn ich meinen Blick zum Hochaltar pilgern ließ und zur dort im Bilde versammelten heiligen Familie? Was sah ich? Denn eine vielfache Verherrlichung der Mutterschaft. Es wird freilich der Theolog euch hochgelehrt auseinandersetzen, weshalb es Ketzerei sei, die Trächtigkeit aller Evas Töchter auch nur im selben Atem zu nennen, wie die Gebenedeitheit der Mutter Gottes und ihrer Ahnen. Ich aber sage euch, wie ich da saß, sah ich dies Gotteshaus als eine, egal wie kunstvolle, Ansammlung behauenen, bemalten Gesteins, auf welches Menschen gepinselt hatten, was Menschen umtrieb. Eine, wie auch immer entrückte, Feier der weiblichen Fruchtbarkeit. Und mich ließen all die prallnackten Putten und angebeteten Weiber nicht das Göttliche kontemplieren, sondern erwägen, die sehr irdischen, unkeuschen Wege zu einem Kinde zu kommen. Und wenn wohl die Deckengemälde einen Platz gehabt für einen wie mich, dann unter dem sündigen Gewurm und Geschmeiß, welches vor der Heiligkeit in die Hölle fuhr. Doch selbst an jenen Tagen, wo ich genug Scham in mir fand, um darob zu erschaudern, da war es so viel als ein schrecklicher, auch ein wohliger Schauer. Da fühlte aufgehoben ich mich in der Verdammnis und bedachte, wie trefflich dies Bildnis doch vorwegnahm, wie ich niederer gewiss vor der Herrlichkeit stürzen müsse, jener Göttin, deren Erscheinung ich hier erwartete. Dies also die allmorgendliche Bahn meiner Blicke und Gedanken. Wie aber erst des Mittags, wenn nicht die Vorstellung der Angebeteten sie in Fesseln schlug, sondern die wahrhaftige Gestalt meine Sinne unterwarf. Noch wähnte ich mich ja als Jagenden und wollte nicht ahnden, dass ich mir selbst eine Falle gestellt hatte, die mich zur Beute des Schicksals machen sollte. Am Tage meiner ersten Lauer noch betraten also der Graf von B., seine Tochter Amalia und deren Anstandsdame die Kirche, in welcher ich ihrer schon harrte. Ich saß in der hintersten Bank, links an der äußersten Seite, fast auf der Höhe somit des Seitenportals, doch am gegenüberliegenden Gang, was mir erlaubte, verstohlenen Blickes alle Ankommenden in Augenschein zu nehmen. Freilich war mir auf diese Weise, aus dieser Warte, nur ein kurzer Moment vergönnt, ihre Gesichter zu erspähen. Doch war mir mehr nicht nötig, um meine Göttin sogleich wiederzuerkennen. Schon ihren Vater hätte nicht leicht man verwechselt, allein anhand der feisten Gestalt in ihrem viel zu protzenden, grün-goldenen Rock und der Art, wie er hereinpolterte, die Finger ins Weihwasser tunkte wie ein Handwaschbecken und sich achtlos, ohne einen Anflug von Demut bekreuzigte. Amalia aber. Ihr wisst, von welch hastiger Dauer unsere einzige wahre Begegnung gewesen und von welch allumfassender Spanne seither ihre Gegenwart in meinen Gedanken. Nun hat das Begehren durchaus die Gewohnheit, seine Flamme einen schwärmerischen Schein werfen zu lassen auf seinen Gegenstand, bis jener in überirdisch beschönigendem Lichte erscheint, alle Makel überstrahlt, alles Vorteilhafte zärtlich hervorgehoben. Nicht immer vermag der wirkliche Anblick da dem Vergleiche mit der Vorstellung standzuhalten. Amalia jedoch ließ augenblicklich das Ideal verschämt verblassen. Es hatte meine Einbildungskraft Amaliens Schönheit noch zu viel Stolz, zu viel überlegenes Spiel angedichtet, statt ihre natürliche Schlichtheit zu treffen, und hatte sie erstarren lassen, statt Amaliens Lebendigkeit einzufangen. Ich spreche gerne von ihr als meiner Göttin. Nun, so halt sprechen wir von diesen Dingen, unseren Dichtern folgend. Was aber in Wahrheit ich anbetete, dass Amalia so sehr ein Mensch war. Es hätte der Widerspruch sinnfälliger nicht können sein zwischen ihr und ihrem Vater. Der Graf schien nichts zu kennen, denn sich selbst. Er war zum Bersten prall von seiner Wichtigkeit. Und jeden Raum, welchen er betrat, trachtete er sogleich ebenso mit selbiger auszufüllen. Nichts vermochte an ihn zu dringen, das ihn bewegt hätte. Amalia jedoch schien alles aufnehmen zu wollen in ihrer Seele. Es mag andere Mädchen gegeben haben, freilich ich wüsste nicht wo, welche Amalia ähnlich waren an Gestalt und welche mit ähnlicher Würde und Anmut in einem solch schlichten, perlmuttblauen Kleid in dieser Kirche hätten erscheinen mögen. Doch genügte jener halbe und flüchtige Blick auf ihr Antlitz, um jeden Gedanken an eine Verwechslung lächerlich zu machen. Denn dieses Mienenspiel, diese unergründlich dunklen und hellwachen Augen konnten unmöglich andere sein, denn jene, denen verfallen ich war noch in der ersten Sekunde, da sie meine Existenz wahrnahmen und amüsiert anstaunten. Da war diese flinke Neugier, nicht flatterhaft und untreu den Dingen, jedoch unerschöpflich an Gnade, etwas ihrer Aufmerksamkeit würdig zu befinden, so dass sie sich angewöhnt hatte, ohne Reserve und Schutz zu schauen, den ersten Blick bereits bis tief auf den Grund reichen und ihn alles fassen zu lassen, was dessen Gegenstand nur zu entblößen bereit war, um sich bald all dem anderen zuwenden zu können, das darauf harrte, erkundet zu werden. Da war dieses Sprechende, dieses in der winzigsten Regung eine ganze Welt des Ausdrucks umfassende Lächeln in den Mundwinkeln. Nicht spöttisch, nicht überheblich, jedoch beweisend, dass nichts, was Amalia durch ihre Sinne einging, ohne inneren Widerhall, Erwägung, Urteil blieb. Und dem meisten davon zwar etwas Liebenswürdiges abgewonnen, das wenigste allerdings ganz mit dem von ihm selbst beanspruchten Ernst genommen ward. Wo also der Graf sich starr nach außen aufblähen musste, da alles, was er wahrlich auf sich eindringen ließe, seine innere Hohlheit punktiert hätte, da war in Amalia ein Kern, stark, warm und erfüllt genug, sich der Welt auszusetzen und dagegen zu bestehen. Und da war in ihr somit jene Beweglichkeit und Bewegtheit in Einheit des Geistes und des Leibs, deren kürzester Name heißt Leben. Bei aller bloßen Sehnsucht des Leibes glaube ich, dass in meinem Begehren zutiefst eine Unersättlichkeit war nach jenem Funken, welcher so blendend in Amalia glimmte, dass er unvergänglich erschien. Etwas in mir wollte durch Amalia das Unsterbliche besitzen und jene Blüte, in der sie stand, für ewig nehmen und bannen. Jedenfalls all dieses, das so umständlich nur in Worte auseinander zu dividieren ist, durchfuhr mich in wortloser Gänze noch im ersten Augenblicke des Wiedersehens. Es schaffte mir eine Seligkeit, eine fast rauschhafte Verzückung, wie ich sie noch in keiner Kirche zuvor empfand und welche anhielt, auch als längst Amalia sich mit so großer An- wie Demut verneigt und bekreuzigt hatte und in der Folge ihres Vaters zu den vorderen Bänken geschritten war, Platz zu nehmen. Das ganze Hochamt über vermochte ich von ihr, der all meine Gebete galten, zwischen den Reihen voller Häupter hindurch nicht mehr zu erhaschen, denn das weiße Aufleuchten ihres lieblichen Nackens, wo das züchtig um ihre Schultern gelegte Tuch und die hochgesteckte Perücke es kaum eine Handbreit gestatteten. Doch genügte mir dies vollauf, um in Glückseligkeit zu verharren, denn es war die Versicherung, dass ich mich nun mit Amalia in ein und demselben Raum befand und dieselbe Luft atmete. Und ab und zu war mir, als wäre es einem Hauch des Duftes ihrer Haut gelungen, durch den Weihrauch und das Kirchenschiff bis zu mir zu dringen, und gierig sog ich ihn ein und ließ ihn erst wieder weichen, wenn mir die Brust schier platzen wollte vor Atemnot. Den Abstand zwischen uns vermochte meine Vorstellung mühelos zu überwinden, vermochte mich in die Bank hinter ihr zu versetzen und auszumalen, wie es wäre, den zartesten Flaum dieses Nackens mit einem zärtlichen Hauch zum Erzittern zu bringen, süße Worte in diese Ohren zu flüstern und, wenn die Vorstellung jede Scham fahren ließ, meine Lippen auf diese porzellanwarme Haut zu pressen. Zudem verbrachte ich ja die ganze Dauer in der Erwartung jener Freude, welcher meiner harrte, sobald das Itemissa est gesprochen war. Wenn Amalia sich erheben, zurück zur Pforte schreiten und ihr Antlitz dabei den gesamten Gang mir entgegengewandt sein würde. Und wahrlich, also geschah es. Diese vielleicht 2 Dutzend Schritte Amaliens, welche ich in stiller Betrachtung ihres Gesichtes sitzen durfte, mit wild pochendem Herzen, die waren mir wie dem Frömmsten die Prozession zu Ehren seiner Hausheiligen. Nie wird einer eine Ikone so innig kontempliert haben, wie meiner selbst diese Züge. Und selten nur wird solch innere Einkehr, solch äußere fleischliche Erhebung gewirkt haben. Womöglich waren mir dies die Tage des reinsten, ja des reinsten möglichen Glückes. Wo ich der Unerreichbaren nahe genug war, nicht lediglich darunter zu leiden, dass mich Welten unüberbrückbar trennten von ihr, doch auch nahe nicht so sehr, dass ich genötigt war zu erkennen, dass selbst diese Göttin bloß Verkörperung war der Vergänglichkeit und des Bedingten, und was meine sehnsüchtige Gier ihr abverlangte, etwas wahrhaft Unerreichbares, mein Beharren ein Pfad in die Verdammnis. Nein, womöglich war von allem Menschen Möglichen dies, wonach sich die tiefste, innerste Sehnsucht hinter der Sehnsucht letztlich verzehrte. Still und unerkannt, unerwidert, schwärmend und machtlos zu sitzen und harren, andächtig dem vermeintlichen, unerreichbaren Glück nahe zu sein, ohne es berühren zu müssen, es mit meiner Berührung zu besudeln und zu verderben. Doch freilich, in meiner damaligen Jugend, mein Verstand, der begriff all dies noch nicht. Und mein Leib forderte allen Diskurs über höheres Glück beiseite blaffend, dringendst sein Recht, Amalia wahrhaftig zu Leibe zu rücken. Vor jedem anderen Bemühen galt es, Amalia in einem Moment zu begegnen, da sie alleine war. Undenkbar wäre gewesen, ihr vor ihrem Vater und der Anstandsdame unter die Augen zu treten. Wenn für mich auch nur ein Quäntchen der närrischen Hoffnung bestand, dann allein darin, Amaliens Neugier zu kitzeln in einem unbeobachteten Augenblick, da sie nicht sogleich den Anstand obsiegen lassen müsste. Wieder setzte sich das grausame Schicksal die Larve auf einer glücklichen Fügung. Denn keine Woche verging, bis ich die Lösung fand. Dass nach dem Ende der Messe der Introitus beginnen möge für Amaliens und meine Kommunion. Und dass es in dieser Kirche der Gottesmütter, unsere verblichenen Mütter sein sollten, welche uns den Weg zueinander bahnten. Denn nicht alle Tage verließen der Graf von B. und die Seinen den geweihten Ort, sobald das Hochamt gelesen. Wenigstens ein-, zweimal die Woche hielt der Graf anschließend noch Hof für niedere Schranzen, deren Gesuche seine Eitelkeit umso mehr bauchpinselten, als er sich erlauben durfte, ihnen Erfüllung zu verweigern. Oder er scharwenzelte seinerseits um höhere Höflinge, dem umschwirrten Lichte der Kaiserin einige Flatterer näher zu kommen. Gelegentlich tat er dies noch im Gotteshaus. Gelegentlich, gerade wo nun die Frühlingssonne schon wärmte, tat er dies vor dessen Pforte. Wann immer sich wies, dass er damit eine Weile beschäftigt sein werde, absentierte Amalia sich, diese Stundenviertel zur stillen Andacht zu nutzen. Sie überließ dann ihren Vater seinen Geschäften und begab sich in die Franz-Xaver-Kapelle, wo sie am Seitenaltar der heiligen Anna Selbtritt zum Gebet niederkniete. Da aber die Anstandsdame, eine alte, knöcherne Tante des Grafen, das Gehen mühselig fand und ihren Schützling in der kleinen Kapelle nah und wohl aufgehoben wusste, verharrte sie beim Grafen und ließ Amalia unbegleitet. Eine bessere Gelegenheit hätte ich mir schwerlich zu wünschen vermocht. Meine Göttin allein und in frommem Vertrauen an einem Orte, wo zu sein auch ich jedes Recht und freies Walten hatte. Nun aber bricht der geschickte Vogelfänger nicht aus dem Gebüsch, um sich mit dem Netz auf seine flatterhafte Beute zu stürzen. Der geschickte Vogelfänger legt seine Leimruten aus und harrt in sicherer Stille, bis ihm das neugierige Federvieh von selbst in die Falle getippelt ist. Eben derart wollte ich's halten. Mein erstes, wohlgemessenes Wagnis galt dem Ziel, Amalia mit geduldiger Allmählichkeit an meine Anwesenheit in dieser Kirche zu gewöhnen. Wie üblich nahm ich jeden Mittag meinen Platz in den hintersten Bänken, doch nun sogleich auf der rechthändigen Seite, welche unweit und in geradwegem Blick war der Seitenpforte. Dagegen, dass ich dem Grafen auffallen mochte, wettete ich dabei leichten Herzens. Er war nicht der Mann, einen Lehrbuben würdig zu finden des Eingangs in sein Gedächtnis, und beschaute man einen Kiesel ein zweites Mal bloß, weil er einen vielleicht an einen gemahnte, welcher einst kurz im Schuh gedrückt? Nun, dieses Wagnis ging auf. Eine gänzliche Woche saß ich so, meine Kappe ins Antlitz gezogen, und der Graf machte keinerlei Anstalt, mir auch nur einen halben Blick zu vergönnen. Amalia aber, wie ich aus dem Augenwinkel ahndete und wie sie mir später, viel später, in einer unserer trauten Stunden verriet, sah mich da sitzen, und es kitzelte etwas in ihrem Gedächtnis. Doch der Anstand versagte ihr zu verharren und länger danach zu forschen. Dies also war gleichsam mein Bepinseln der Rute mit Leim. So, wie gesagt, ging eine gute Woche ins Land, in welcher ich für alle ernsthafte Arbeit verloren war und Meister Weiz vorgekommen sein musste, wie der unbegabteste, grobfingerigste Stümper, der sich hier in seiner Werkstatt einnistete. Dann war es an der Zeit, die bestrichene Leimrute auszulegen. Fürderhin fand man mich nach jeder Messe in der Franz-Xaver-Kapelle. Doch auch dabei pflegte ich die Tugend der Mäßigung. Nicht etwa an Amaliens Platz vor dem Altar kniete ich, sondern links unterm Gnadenbild des sternbekränzten Heils des römischen Volkes und schützte abermals vor, ich sei fromm ins Gebet versunken. Wenn die Vergötterte die Kapelle betrat, so murmelte ich unverwandt mit halbgeschlossenen Augen, aneinandergepressten Händen und gesenktem Haupte vor mich hin und gab vor, ihre Ankunft gar nicht zu bemerken. Vernahm ich das Nahen ihres sanften Tritts, das Wispern ihres Seidengewandes, schmeckte ich, dass ihre atmende Wärme, ihr süßer Duft im Raum waren, dann zitterte ich innerlich, ob nicht all meine unkeuschen Gedanken so verstandes- und ohrenbetäubend gegen das Innere meines Schädels pochten, dass noch deren unwissentliche Verursacherin selbst sie vernehmen musste. Amaliens Andacht war stumm, und als ich es einmal wagte, mein gesenktes Haupt gerade weit genug nach rechts umzuwenden, ihr dabei im Profil ansichtig zu werden, da vermochte ich zu erkennen, dass sie die Augen geschlossen hatte und ihre Lippen lautlos bewegte, den gefalteten Händen so nah, als wolle sie ihre Fingerspitzen zart küssen. Ihre Wangen hatten die feinste Rötung angenommen. Alles mithin war das fleischgewordene Bild einer wahrhaften Innigkeit, einer Seele im Zwiegespräch mit sich und dem Unbegreifbaren. Das einzige Wort aber, welches dabei hörbar ihrem Atemhauch aufgeprägt schien, welches mit letztem Schwingenschlag mein Ohr erreichte, mehr als Rätsel, denn Sprache, das war das Wort Mutter. An diesem Altar, unter jenem Bildnis, freilich kein unerwartetes Wort. Doch wähnte ich die besondere Regung und Stärke des Gefühls, die es Benedeiten unter den Worten von Amaliens Gebeten als einziges vernehmbare Frucht zu tragen, hätten mehr denn eine fromme Bedeutung. Darauf setzte ich mein nächstes Wagnis. Wieder ließ ich genügend Tage verstreichen, dass der Herr eine zweite Welt und mehr hätte zu erschaffen vermocht. Tage, in welchen ich weder schuf noch ruhte, sondern allein lebte für jene Mittagsstunde, da ich im Abglanz meines Zentralgestirns sitzen und knien durfte. Nicht aber war dann der Zeitpunkt, den Vogel aufzuscheuchen, gerade da er sich bis auf ein, zwei pickende Hüpfer der Leimrute genähert. Was mich so entfacht hatte für Amalia, das war nicht zuletzt noch im ersten Erkennen die völlige Überzeugung, sie habe ein wahrhaft gutes und reines Herz. Sie begegne der Welt mit dem tiefsten Vertrauen, heilsamster Absicht, nicht aber mit dem Leichtsinn des Toren, nein. Sie verkörperte die Hoffnung, dass man die Welt und die Menschen prüfen und erkennen könne und dennoch zu dem Schluss gelangen, beides verdiene Zuversicht, Offenheit und Barmherzigkeit, wo es einem nicht unleugbar seine Schlechtheit bewies. Dieses war also meine nächste Verschlagenheit. Als Köder für Amalia nichts weiter auszulegen, denn einen Seufzer. Einen scheinbar halb unterdrückten, halb von der Überwältigung durch einen Schluchzer bedrohten, in Wahrheit jedoch gänzlich wohlüberlegten, beherrschten Seufzer, welcher sogleich jene Wirkung tat, welche ich von ihm erhoffte. Ich spürte, dass er Amalia aufmerken, einen Augenblick in ihrer Andacht innehalten ließ. Mehr nicht. Dies jedoch mir fürs Erste genug. Ich ließ wieder Stille in die Kapelle ein, ließ meine Göttin zu ihren Gebeten zurückkehren, vertraute darauf, dass ein gutes Herz wie jenes Amaliens nicht anders vermochte, denn sich zu fragen, welcher Natur wohl meine Bedrängnis sei und ob sie nicht Abhilfe, Linderung verschaffen mochte. Ich ließ Amalia an jenem Tag ziehen, um sie am nächsten, jenen letzten, sie fangenden Schritt auf den Leim tun zu lassen. Da nämlich fand sie mich, schon als sie die Kapelle betrat, mit bebenden Schultern und zähren benetzten Wangen, dem Anscheine nach still vor mich hin weinend. Wollt ihr wissen, wie mir dies Schauspiel gelang? Es war Weihwasser, welches mir Frevler das Antlitz so nassglänzend machte und welchem ich lediglich noch einige wenige wahre und warme Tränen beimengen musste, abgetrotzt dem Quell meines Selbstmitleides über meine so ungestillte Gier. Noch ehe ich sie wirklich kannte, hatte ich meine Amalia doch bereits gut genug gekannt zu wissen, dass sie dieses nicht würde mit ansehen können, ohne überwältigt zu werden von einem Erbarmen für diese geplagte Seele, deren Pein sie nun schon länger Zeugin war. Ich mühte mich gerade nach Kräften, meinen zusammengekniffenen Augen noch einige mitleiderregende Tropfen abzupressen, da fühlte ich eine zarte Hand auf meiner Schulter. Die Überraschung war nicht vorgetäuscht, mit welcher ich mich umwandte. Denn was waren alle Vorhaben, Vorstellungen gegen die wahrhafte Berührung durch meine Göttin? Es kann ein tatsächlicher Handwerksbursch, welcher sich unvermittelt aus kummervollster Andacht gerissen fühlt, von einer fremden Adligen, nicht gefallener aus den Wolken seines frommen Eifers geblickt haben, denn ich Amalia angeschaut haben muss, so erpicht, wie plötzlich in den Himmel meiner Wünsche aufgefahren. Amalia nahm mein weitäugiges Hochzucken für reines Erschrecken, tat einen entschuldigenden Schritt zurück, der mich sogleich meine Heftigkeit reuen machte, und ließ einen beschwichtigenden Augenblick Stille vorüberziehen. Bevor sie mit sanftester Stimme zur Frage anhob, »Was ist euch so weh?« Die aufrichtige Bereitschaft zum Mitleid, mit welcher sie mich unverwandt anschaute, nötigte mich sehr, an mich zu halten, dass ich nicht hätte alle Verstellung fahren lassen und ihr mein wahres Leid, mein ganzes Herz ausgeschüttet, von ihr Erleichterung erfleht. Einen Atemzug lang fühlte ich mich den schwärzesten Schuft, diese Barmherzigkeit zu entweihen. Dann gab ich meine Antwort, meine wohl vorbereitete, heimtückische Antwort. Es ist wegen der Mutter, meiner lieben, verblichenen Mutter. Ich schluchzte ein wenig und tat, als müsse ich meine Worte zur weiteren Erklärung erst sammeln, um dieses eben gesprochene Wort einsinken zu lassen und seine Wirkung tun in Amaliens Gemüt. Ich versprach ihr noch auf dem Sterbebett, sie müsse sich keine Sorgen machen um mich. Schwören tat ich ihr, dass ich ein ehrliches Handwerk erlernen würd und darin reüssieren. Und nun, ich wischte mir den Tränenschleier von meinen Augen und sah zum ersten Male wirklich auf, geradewegs in Amaliens Antlitz. Und wieder musste den Schlag ich nicht spielen, welchen mir dies versetzte. Doch wieder war dessen wahrhaftige Ursache eine andere denn jene, welche Amalia meiner sichtlichen Verblüffung zuschreiben musste. Denn ich war aufs Neue getroffen davon, wie sehr ihr lebendiger Anblick aus solcher Nähe und ganz mir zugewandt noch die Ikone in meiner sehnsüchtigen Vorstellung übertraf. Aber, stammelte ich, »Ihr seid es. Ihr wisst doch schon alles.« Und ich sah, dass auch in ihr etwas, das von meinem Anblick schon eine Weile gekitzelt sein mochte, endlich unsere zuvorige Bekanntschaft begriff. »Ihr seid jener«, platzte es aus ihr, »euer Vater hat«, stieß ich zur selbigen Zeit hervor, und das machte uns lachen. Und dann plapperten wir ein wenig durcheinander, bis ich schließlich die mehr heraus hatte, seit jenem Auftritt bei dem Grafen sei ich von meinem Meister aus Handwerk und Haus verstoßen, durch Wien geirrt auf der Suche nach neuer Stellung, sei dem Bettlertum nahe und bete nun jeden Mittag in jener Kirche, welche der Namenspatronin meiner Mutter geweiht sei, zu jenem Gnadenbild, welches ihr zu Lebzeiten das Liebste gewesen und an welches sie selbst ihre Bitten gerichtet um himmlischen Beistand. Ich sah Amalia von meiner Geschichte gerührt und spürte ihr an, worauf ich gehofft, ein unvernünftiges Empfinden von Schuld ob der Folgen, welche der Unmut ihres Vaters für mich zeitigte. »Euch hier zu treffen, das muss ein Hohn sein des Himmels oder ein Zeichen«, versetzte ich. Amalia legte mir ihre Hand ein zweites Mal auf die Schulter, bevor sie sprach, »Den Ratschluss des Himmels kenne ich nicht, doch lasst mich euch helfen, ihn, soweit es gestattet, zu euren Gunsten zu lenken. Ich will euch in meine Gebete einschließen.« Ich blickte sie in Dankbarkeit an. Doch Amalia beschloss offenbar, dass dies eine zwar fromme, doch in ihrer Wirkung zu unsichere Hilfe sei. Sie sann einen Moment, dann fuhr sie fort, »Und wenn ihr euch morgen wieder hier einfinden wollt, so soll euch dazu greifbarere Unterstützung widerfahren.« Ich wagte es, nach ihrer Hand zu fassen, als sie diese von meiner Schulter hob und sie in meinen beiden Händen zu halten, während ich mich glücklich und demütig verneigte. Und oh, waren ihre Finger zart und von sanfter Kühle. »Ihr seid zu gütig«, murmelte ich. Sie entzog mir ihre Hand nicht, bevor ich nicht ein wenig lockerer ließ, und dann tat sie es ohne Hast. Tat es, als wolle auch sie spüren, wie unsere Finger, meine heiß und von den Spuren der Arbeit ziseliert, ihre vornehm und makellos, fast streichelnd auseinanderglitten. »Nichts dergleichen«, erwiderte sie, ihr Tonfall unentschlossen, ob geschmeichelt oder das Lob als wahrhaften Vorwurf nehmend. »Was wäre ich für eine Christin, fühlte ich mich zu weniger verpflichtet. Doch ihr müsst entschuldigen, wenn ich für euch beten will, so muss ich nun meine Andacht beginnen, sonst fragt Vater sich, wo ich wohl bliebe.« Und sie schritt zu ihrem Altar, um niederzuknien, doch nicht ohne zuvor mir noch ein Lächeln geschenkt zu haben. Am folgenden Tage kniete ich ohne Zähren und Seufzer vor dem Marienbild in der Kapelle und verbarg nicht länger, dass mein Gebet lediglich eine tarnende Larve war, meines Harrens auf Amalia. Denn ich glaubte uns nun bereits Verschworene und fand meinen Glauben im Recht, als die Ersehnte die Kapelle betrat. Wie ich, ihre Schritte vernehmend, mich sogleich zu ihr wandte und sie mit einem Lächeln empfing, da ward dies Lächeln erwidert. Und man hätte dies lediglich halten mögen für die höfliche Freude ob eines von beiden Seiten eingehaltenen Versprechens. Wäre da nicht auch noch dieser eine Blick Amaliens gewesen über die Schulter? Diese eine kurze Versicherung, nicht von ihrem Vater und der Anstandsdame beobachtet zu sein, welche mir verriet, dass Amalia als ein gegen den Anstand verstoßendes Wagnis empfand, was sie hier tat, und dennoch den Entschluss gefasst hatte, es nicht minder zu tun. Also mein erster Keil bereits getrieben war zwischen Amaliens Willen und all das, was sich schickte und was der Graf wünschte von ihr. »Ihr hieltet Wort und seid hier«, begrüßte sie mich. »Nun, so lasst auch mich mein Wort halten.« Von irgendwoher aus den Falten ihres blassrosanen Kleides zauberte sie eine Münze hervor und drückte sie mir in die Hand. »Verzeiht«, sprach sie dazu, »wenn ich euch keine andere Hilfe zu schaffen weiß, denn euch eine Weile alles Betteln zu ersparen. Ich würde ja erwägen, Vater, um Gnade euch gegenüber zu bitten und um Fürsprache bei eurem Meister, wüsste ich nicht, dass Vater leider kein gnädiger Mann ist und solch Bitte womöglich noch das Gegenteil ihrer Absicht zeitigt und man euch vollends aus Wien verjagt.« Sie sprach dies leichthin, fast spöttisch, doch ich schmeckte, wie bitter ihr diese Worte waren. »Zudem zog ich es vor, euch und unsere Begegnung Vater gegenüber nicht zu erwähnen.« Amalia ließ dies ohne weitere Erklärung, doch, oh, welch närrische Schläge vollführte dabei mein Herz, welch wilde Hoffnungen schossen dabei mir durch Hirn und Busen. Amalia freilich schloss sogleich diesen geöffneten Spalt der Paradiespforte und fuhr fort mit der Stimme ihrer Vernunft. »Immerhin, Geld ist Freiheit. Möge dies euch genug von selbiger geben, euren Weg wiederzufinden.« Und dann schien ihr Herz doch einmal mehr unschicklich vorlaut zu werden. »Wer wüsste von jener Freiheit besser denn meiner selbst, für die und um die andere so teuer schachern, ohne dass mir eigene Verfügung gewährt wäre über dies Mittel?« Nun war es an ihr, kurz zu seufzen. »Gleichwohl, wenn euch dies nicht genügt, so gebt es mir zu verstehen. Ich weiß schon noch aufzutreiben. Und ich setze darauf, euch hier auch förderhin anzutreffen.« Ja, es drohte zu bersten mein Herz, ob all der Dinge, welche es mich drängte und brannte, zu sagen, dort in seinem Grund, wo es Ehrlichkeit kannte und Mitgefühl. Ja, ich ahndete meinen Verrat. Ja, und ich empfand, dass da ein Mensch war, in jenem begehrten Leib, hinter dem angebeteten Bild, und dass es möglich sein mochte, diesen Menschen zu lieben, anstatt der Ikone. Doch wieder und wieder war da meine Gier, und wieder knebelte sie all diese Stimmen in meiner Brust. Ich war von deren Rufen benommen genug, selbst nichts weiter zu äußern, doch Herr genug zu verhindern, dass mehr aus meinem Munde drang, denn ein »Hab Dank«. Und womöglich hatte Amalia ohnehin mehr zu ihrer selbst gesprochen, so dass es sie nicht groß scherte, was ich erwiderte. Jedenfalls meinte sie nur, »Nun denn, beide sollten wir beten, wo alles andere nicht hilft, vielleicht tut es das. Ich wollte Amaliens Glauben an Wunder nicht gar zu sehr strapazieren, also wartete ich 4 Tage. 4 Tage, in denen wir lediglich bei der Andacht ein begrüßendes Lächeln austauschten, bis ich Amalien nach der Messe sogleich am Zugang der Kapelle harrte mit freudig erregter Miene. »Stellt euch vor«, rief ich ihr vor jedem Gruße noch entgegen, bevor sie kaum einen Fuß durch das Portal gesetzt. »Eure Gebete um mein Heil wurden erhört. Ich bin wieder in Lohn und Brot.« Und nun kniete ich, jedoch vor ihr. Amalia war zugleich überwältigt von der unerwarteten Freude ob meiner Nachricht und einer peinlichen Berührtheit ob meiner Demutsgeste. »Nicht doch«, sprach sie und zog mich zu ihr hoch. Denn wie sollte sie ahnden, dass nicht übertriebene Dankbarkeit mich in Wahrheit zu ihren Füßen hielt und wie liebend gern und betört ich dort noch verweilte? Als wir einander dann aber in die Augen sahen und ich einen nicht unaufrichtigen Dank stammelte, da strahlte ihr Antlitz mich an und sie jubelte nahezu. Oh, wie mich dies freut! Ich wusste doch, dass Hoffnung ist. Doch waren's bestimmt nicht allein meine Gebete. Gewiss tatet ihr euren Teil. Erzählt doch, wie's kam. Guten Grund hätte ich nun gehabt, mich einen Halunken zu fühlen, ob der sorgfältig ersonnenen Lügengeschichte, welche ich ihr entspann. Doch so groß war Amaliens Begeisterung, dass etwas Seltsames geschah. Mit jedem Ausruf, jedem Staunen, jeder Gratulation von ihr ward mir selbst diese mehr wahrer und wahrer, steigerte ich mich mehr und mehr hinein, und bald gebar jede Einzelheit weitere Schnörkel, ward ich selbst von der Gnade des Schicksals beinahe zu Tränen gerührt, welche mich, alles gezeitigt von der durch Amaliens Münze gewährten Freiheit, durch eine Kette der Fügungen zu einem neuen Meister führte, einem zudem auch noch gütigeren und verständigeren, welcher meine Gabe besser zu schätzen wusste. Es war dies nun das letzte Wagnis, welches ich als Fallensteller einging, auf Kosten Amaliens anstatt als ihr Mitverschwörer. Freilich, sollten Amalia und meiner selbst wahrhaftig eine Zuneigung fassen, so mochte sie dereinst mich noch immer bei Meister Servasius Weiz entdecken. Doch ich wähnte den Nutzen meiner Geschichte allemal höher, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Amalia sich dieses Uhrmachers dann auch erinnerte. Und einmal mehr sollte ich recht behalten. Manches habe ich Amalia später gebeichtet, und über vieles davon haben wir dann gemeinsam gelacht in unserem vermeintlichen Glück und es als Zeichen gesehen meiner Liebe zu ihr, von welcher sie erfuhr, dass sie in Wahrheit mit dem ersten Anblick bereits entfacht war. Dies aber war eine der Lügen, welche ich für mich behielt bis zum Ende. Wie dem auch sei, sie glaubte an jenem Mittag unter den Gemälden der Tugenden und des Auge Gottes mir jedes gelogene Wort, glaubte sich meine Retterin und somit für meine Geschicke verantwortlich und wusste nicht, welch Wahrheit sie damit traf. Auch zur folgenden Frage klang zu aller kühlen Berechnung mir unerwartet bewegend etwas mit, welches Gegenteil war aller Verstellung. Wie kommt es, dass ihr so gut seid zu einem wie mir? Sie musste dies allein auf Almosen und Fürbitten beziehen, doch der Fänger, der ich dabei war, wandte sich an seine Beute. Hatte ich wahrlich verdient, dass eine solche Anbetungswürdige sich von meiner Hinterlist täuschen ließ? Amalia hob an zu einer Antwort und zögerte kurz, als riefe sie zurück, was ihr schon auf der Zunge lag, da sie merkte, dass es nicht ganz ehrlich war. Doch bevor sie die Wahrheit zu finden und auszusprechen vermochte, geschah es. Starksende Schritte klapperten heran aus dem Kirchenschiff und fast kreischend ertönte der Ruf »Amalia!« Noch 3-mal erscholl er, immer krächzender, bis Amaliens Anstandsdame zittrig und bleich anlangte in der Kapelle. Es gemahnte mich, diese Großtante Amaliens stets ein wenig an eine zusammengeklappte Staffelei. Doch in der eifernden Sorge um ihren Schützling und damit ihre eigene, das Altersauskommen sichernde Stellung beim Grafen, da erinnerte sich dies Bündel starrer Streben seiner Gelenke und faltete sich aus. Allein herbeieilen, die Arme fuchtelnd breiten wie ein scheuchender Storch seine Schwingen und mich mit Schimpf überziehen, dies war mehr, denn ihre Schrumpflungen hergeben mochten. Hätte ich in jenem Augenblick nicht all meinen mühsam erschlichenen Erfolg, all meine Hoffnung in sich zusammenstürzen gesehen, es hätte wohl eine Komik gehabt, wie Amalia und meiner selbst wie Statuen harrten, bis die um Atem für eine Tirade japsende Alte uns endlich auszuschelten vermochte. »Amalia, Amalia, was treibt ihr da mit diesem...« Derart nieder und schäbig, derart unter aller Berechtigung war ich, mit ihrem Schützling dieselbe Luft zu atmen, geschweige denn traut beieinander zu stehen und Konversation zu führen, dass sie keinen Begriff dafür fand, schicklich genug, ihn in den Mund zu nehmen. »Großtante, dieser redliche Handwerksbursch flehte...« Weiter kam Amalia nicht in ihrer bedächtig gesprochenen Antwort und so weit auch nur, weil es der Anstandsdame noch an Atem gebrach. Kaum hatte sie selbigen wieder gesammelt, fuhr sie ihrem Schützling ins Wort. »Wie könnt ihr euch nur herablassen?« Ich habe Leute Pferdekot, in welchen sie traten, mit mehr Achtung betrachten gesehen, denn die Alte dabei auf mich schaute. »Sofort kommt ihr mit, euer Vater wartet schon.« Sie packte Amalia bei der Hand und begann sie aus der Kapelle zu zerren, nicht aber ohne ein letztes, angeekeltes Kopfschütteln für meiner selbst. Und er, welch Dreistigkeit es zu wagen, eine Grafentochter! Es schien alles verloren, als ich mit ansehen musste, wie die Alte Amalia zurück ins Kirchenschiff und gen Pforte schleifte. Auch dies wäre eigentlich nicht ohne Lächerliches gewesen, da Amalia dabei ihre gebrechliche Hüterin mehr stützte, denn von ihr wahrhaft gezogen zu werden. Ich jedoch war den Tränen nahe, wollte in Verzweiflung niederstürzen. Alles vorbei. Wie sollte ich nun je wieder Gelegenheit finden, zu meiner Göttin zu sprechen? O Unglück! Doch meinte ich vorhin, ich habe schon damals meine Amalia gekannt? Nun, schlecht musste ich sie kennen, wenn ich nicht begriff, dass meinen Ränken niemand hätte bessere Unterstützung zu geben vermocht, denn jene klapprige Großtante, dass das vermeintliche Unheil nichts war denn mein größtes Glück. Ich kannte noch schlecht Amaliens Eigensinn und wie sehr dieser gerade erwachte, wenn man ihm etwas versagen mochte. Heute freilich mag ich mir wünschen, es hätte damals der Gram schon mir Haupt und Blick gesenkt. An jenem Tage jedoch ließ mich die Sehnsucht so lange unverwandt der Begehrten nachstarren, wie ich nur vermochte, im Glauben, dies könnte der letzte Anblick sein, welcher mir von ihr vergönnt sei. So starrte ich also immer noch, als Amalia sich umwandte. Wohl zu einem Adieu, vermutete ich, und wäre darob bereits in Tränen der Dankbarkeit ausgebrochen. Doch was ich in Wahrheit zum ersten Mal blickte, das war Amaliens Antlitz, wenn sie entschlossen war, wenn sie ihren Willen gesetzt hatte gegen jeglichen Wunsch und Widerstand der Welt. Dies Antlitz war furchtbar, und es war schön wie nichts, was ich kannte. Ich erzählte euch bereits, dass die tugendbewachende Großtante gebrechlich und harthörig war. Amalia hatte noch jenen Schritt abgepasst, wo sie, sich umwendend, mir vernehmlich etwas zuwispern konnte, welches die Anstandsdame nicht merkte. Die wenigen Fuß Weges dorthin hatten Amalia ausgereicht, jenen Entschluss und die Ahndung zumindest eines eigenen Planes zu fassen. Was sie mir aber heimlich hervorgestoßen hinterließ, bevor sie entschwand, dazu mit knapper Geste den nämlichen Ort der Kapelle bedeutend, waren die Worte »In einer Woche«.